HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Jedes Mal, wenn wir zurückgeschickt werden, wird die Hoffnung weniger.
Habt ihr ihnen den Zettel auf dem Asyl stand gezeigt?
Ja, einer warf einen Blick drauf und wandte sich einfach ab, hat nichts gesagt.
Die EU gebraucht schöne Worte, schreibt über humanitäre Werte und den Schutz der Migrantinnen und Migranten. Aber die grundsätzliche Botschaft lautet, wir wollen diese Menschen nicht bei uns.
Das war sehr schlimm. Sie haben jeden sehr hart geschlagen. Schau, unsere Rücken, unsere Arme.
Der permanente Rechtsbruch an den Außengrenzen wird nicht nur von verschiedenen EU-Regierungen, von Mitgliedstaaten mitgetragen, sondern wird von anderen und europäischen Institutionen toleriert.
Sie deportieren uns. Europa predigt Menschenrechte und ist besorgt darüber, was die Taliban den Menschen in Afghanistan antun werden. Aber wo sind die Menschenrechte hier in Europa?
Eigentlich haben wir es immer schon geahnt, aber wegschauen ist ja so bequem. Nur das geht jetzt nicht mehr. Aufwendige Recherchen an der kroatisch-bosnischen Grenze schockieren. Die Fernsehbilder sind drastisch. Da prügeln Männer getarnt mit Sturmhauben und Sonnenbrillen auf wehrlose Menschen ein. Geflüchtete aus Afghanistan und Pakistan, die in Europa um Asyl bitten wollten. Das ist ihr gutes Recht, aber man gibt ihnen gar nicht die Gelegenheit dazu. Erst nehmen die Männer ihnen alles ab, dann treibt man sie wie Vieh in den Grenzfluss zurück nach Bosnien und schlägt zum Abschied auch noch auf sie ein. Hauptsache raus aus der EU. Unser Thema heute. Weggeprügelt und zurückgestoßen, Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. In der Bürokratensprache nennt man diese Methoden nüchtern Pushback. Das klingt so harmlos, fast schon wie eine Übung im Fitnessstudio. Aber die journalistischen Recherchen an der Grenze beweisen jetzt, Pushbacks, das ist rohe Gewalt. Sie verstoßen sowohl gegen EU-Recht als auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Nach diesen neuen Erkenntnissen kann die EU nicht mehr einfach wegsehen. Wir sollten es auch nicht, deshalb diese Sendung. Zuerst zeigt uns Andrea Bär, was genau da beobachtet wurde.
Laute Schmerzensschreie gellen durch den grünen, dichten Wald an der kroatisch-bosnischen Grenze. Schläge und Weinen sind zu hören. Zuvor müssen die Flüchtenden offensichtlich durch ein Spalier rennen, schlagender, maskierter, uniformierter. Einer schwingt routiniert einen harten Tonfa-Knüppel mit dem charakteristischen Quergriff. Er trägt eine Sturmhaube und wartet ungeduldig auf die Menschen, die er aus der Europäischen Union hinausprügeln kann. Im Abstand von wenigen Sekunden rennen mehrere junge schwarzhaarige Männer an ihm vorbei. Jeden schlägt der Maskierte geübt in die Seite, auf die Beine, Bauch oder Rücken. Go to Bosnia, herrscht einer der Vermummten die Flüchtenden an und zeigt mit dem Schlagstock in Richtung Bosnien. Zum ersten Mal ist Gewalt durch Uniformierte an der bosnisch-kroatischen Grenze gefilmt worden. Kurz nach dem Pushback holen wir die Opfer ein. Sie stammen aus Afghanistan und Pakistan, sind durchnässt und aufgewühlt.
Das war eine schlimme Situation. Sie haben jeden sehr hart geschlagen. Sie sehen ja unsere Rücken, unsere Arme.
Lange, dicke, rote Striemen am Rücken, Prellungen und Blutergüsse, blutende Wunden an Oberarmen und Ellbogen. Die Uniformen der vier maskierten Schläger an der Korana haben keine Abzeichen. Unsere Recherchen legen nahe, hier prügelt die kroatische Polizei. Schlagstöcke, Waffen, Waffenhalter und Kleidung vergleichen wir mit offizieller Ausrüstung der kroatischen Polizei. Wir zeigen die Gewaltbilder 7 aktiven und ehemaligen Polizisten. Ergebnis? Die Maskierten gehören offensichtlich zur kroatischen Interventionspolizei. Eine Einheit, die auch an der Grenze eingesetzt wird. Jelko Zvirtila war mehr als 22 Jahre lang Polizist, zuletzt Leiter der internen Ermittlungen und Vize-Polizeichef. Heute ist er selbstständiger Sicherheitsberater. Zeigt das Gewaltvideo wirklich kroatische Polizisten? Jelko Zvirtila hält das für wahrscheinlich.
Ein Grund ist, dass ich kein Motiv sehe, warum jemand in dieses Gebiet vordringen und Migranten abschieben sollte und sich überhaupt mit ihnen beschäftigen sollte. Und der zweite Grund ist, dass dort alles sehr gut überwacht wird, im technischen wie im physischen Sinn. Es ist schwer zu glauben, dass irgendeine andere Gruppe außer offiziellen Polizeikräften auf diesem Gebiet existieren könnte.
Dass kroatische Interventionspolizei an Pushbacks beteiligt ist, zeigen auch unsere Aufnahmen vom Mai. Drei der beteiligten Männer tragen die Uniform der Interventionspolizei mit dem Abzeichen des Innenministeriums. Bei einem steht Interventna Polizia auf dem Jackenrücken. Brisant? Mehrere Quellen geben an, die Befehle für die Pushbacks kämen direkt aus dem Innenministerium in Zagreb. Von dort heißt es zum Video des Rechercheteams, man wolle den Vorfall untersuchen und ein Expertenteam an den Ort der Aufnahmen schicken. Pushbacks und Polizeigewalt an der kroatischen EU-Grenze mit Bosnien, sie sind nicht zu leugnen. Allein im August 2021 registrierte die Nichtregierungsorganisation Danish Refugee Council 1245 Pushback-Fälle von Kroatien nach Bosnien und Herzegowina. Ein Viertel der Betroffenen gab an, dabei Gewalt erlebt zu haben. Im dichten Wald am kroatischen Ufer der Korana wartet unterdessen einer der vermummten Polizisten auf die nächsten Flüchtenden, die an ihm vorbei müssen. Ungeduldig wirbelt er den schwarzen Schlagstock durch die Luft und schlägt damit auf das Gebüsch. Die Vögel zwitschern, die Korana rauscht. Von ihm aus kann es weitergehen.
Ein internationales medienübergreifendes Recherchenetzwerk hat diese Zustände in monatelanger Arbeit aufgedeckt. Daran beteiligt war auch der Kollege Serjan Govidarica von unserem ARD-Studio in Wien. Schönen guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
8 Monate lang haben Sie an dem Thema gearbeitet, aber das heißt ja nicht, man setzt sich irgendwie an die Grenze in den Wald und wartet. Also wie genau sind Sie vorgegangen bei der Recherche?
Naja, ein Teil der Arbeit war tatsächlich warten im Wald oder im Gebüsch. Wir waren immer so in Reporterteams unterwegs, haben uns dann, wie man so schön sagt, auf die Lauer gelegt, uns teilweise als Fischer oder Jäger verkleidet, um nicht aufzufallen. Wir haben Drohnen aufsteigen lassen, natürlich mit sehr vielen Quellen gesprochen, auch mit Betroffenen. Und wir haben auch sehr viele Unterlagen ausgewertet, uns Satellitenbilder angeschaut, Social-Media-Accounts, davon hunderte von kroatischen Polizisten uns genauer angeschaut. Eine Mischung aus vielen Methoden.
Die Beweise sind ziemlich eindeutig. Die kroatische Regierung hat inzwischen reagiert und hat halt 3 Polizisten suspendiert nach dem Motto, die waren halt ein bisschen übereifrig. Wie bewerten Sie das?
Naja, also dahinter steckt ja so eine These, dass es sich um die Tat Einzelner handelt. Also dass, wie Sie so schön sagen, sich einige Polizisten verselbstständigt haben. Wir halten es nicht für besonders plausibel. Also alleine schon die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Also die Zahlen der Pushbacks, die stattfinden. Es ist ja jetzt in dem Beitrag auch durchgeklungen, wie viel das ist. Und im Laufe der letzten Jahre sprechen wir von Zehntausenden von Fällen. Das alleine zeigt schon, dass das nicht ohne eine Organisation dahinter ablaufen kann. Und wir haben aber auch noch handfeste Hinweise bekommen für ein systematisches Vorgehen. Wir konnten zum Beispiel durch Auswertung von Satellitenbildern mindestens 7 Straßen identifizieren, die in dünn besiedelten Gebieten an der Grenze auf kroatischer Seite gebaut wurden und praktisch an der Grenze enden an Orten, an denen wir Pushbacks dokumentiert haben, sprich damit die kroatische Polizei es einfacher hat, mit Vans da hinzukommen. Also das ist einer der Hinweise, dass da eine Struktur dahinter steht.
Also es gibt eine richtige Pushback-Infrastruktur mit Straßen, die extra dafür gebaut wurden. Und genau an diesen Stellen haben Sie dann zerstörte Handys gefunden und Schuhe. Warum nimmt man den Menschen das ab, bevor man sie zurückjagt über die Grenze?
Naja, das ist jetzt nur unsere Interpretation, aber es liegt nahe, dass neben sozusagen der eigentlichen Zurückweisung eine Strategie dahinter steht, den Leuten es zu verunmöglichen, es nochmal zu versuchen. Das leuchtet auch ein bisschen ein, wenn man mir die Schuhe abnimmt, mein Gepäck, mein Mobiltelefon, was ein sehr wichtiges Navigationsmittel ja, für die Leute ist, dann brauche ich eine gewisse Zeit, um das wieder alles zu beschaffen, bevor ich das nochmal versuche. So interpretieren wir das.
Sie haben auch Quellen in der kroatischen Polizei. Gab es Anweisungen für diese Pushbacks und woher könnten die gekommen sein?
Also die kroatischen Behörden sagen, es hat dazu keinen Befehl gegeben. Wir haben mit etlichen Polizisten gesprochen, die allermeisten davon schützen wir als Quellen, sie wollen anonym bleiben. Und drei Polizisten, aktive und ehemalige, haben uns unabhängig voneinander bestätigt, dass das schon auf Befehl von ganz oben passiert. Und mit ganz oben ist das Innenministerium in Zagreb gemeint.
Und dann ist natürlich die Frage, gab es auch die Anweisung, Gewalt auszuüben?
Auch das können wir schwer sagen. Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass bei der Menge an Fällen, bei denen Gewalt berichtet wird. Also ich habe im Zuge dieser Recherche geschaut, mir selbst ist es im November 2018 das erste Mal passiert, dass ich mit eigenen Augen Menschen gesehen habe, die diese charakteristischen Schlagstockverletzungen nach Pushbacks auf dem Rücken haben. Auch wie sie in diesem Video zu sehen sind, das wir jetzt veröffentlicht haben. Das ist sehr schlecht vorstellbar, dass das alles passiert und dass das zumindest nicht stillschweigend hingenommen wird von der, wie man so schön sagt, Chain of Command bis nach Zagreb hin.
Die kroatische Regierung rechtfertigt ihr striktes Vorgehen mit Argument, wenn wir die Balkanroute nicht geschlossen halten, dann zieht das kriminelle Menschenschmuggler an und das sei erst recht menschenverachtend. Macht sie damit einen Punkt?
Nun ja, es ist nichts dagegen zu sagen, dass Staaten ihre Grenze kontrollieren, dass die Europäische Union auch ihre Grenze kontrolliert. Ich glaube, es ist unumstritten, dass jemand, der sozusagen ohne dafür gültige Papiere über eine Grenze gehen will, dazu erstmal kein Recht hat. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass auch Menschen ohne gültige Papiere Rechte haben. Das ist zum Beispiel eben das Recht, wenn man um Asyl ersucht, dann auch tatsächlich ein formales Verfahren zu bekommen, wo das geprüft wird. Oder zum Beispiel eben nicht ohne irgendein formelles Verfahren, ohne Dokumentation und Beteiligung der Behörden des empfangenden Landes einfach so im Wald ausgesetzt zu werden.
Was ist denn Ihr Eindruck dort in dieser Region? Sind das professionelle Menschenschmuggler, die da systematisch agieren und die Leute auch finanziell ausnehmen, oder sind das eher Einzelne, die es da versuchen?
Wir haben im Nordwesten Bosnien und Herzegowina jetzt schon seit Jahren einen Zustand der Rechtlosigkeit. Also alles ist möglich. Es gibt auch Menschenschmuggler, die einen gegen Geld, also ganz verschiedenen Varianten, also tatsächlich sogar bis irgendwo in den Westen Europas versuchen zu fahren, wenn man genug bezahlt, oder Leuten einfach nur den Weg zeigen. Das gibt es alles. Nach meiner persönlichen Erfahrung gehen die meisten Menschen dann doch auf eigene Faust los, informieren sich vielleicht bei anderen Gruppen. Es ist auch tatsächlich einfach eine finanzielle Frage, denn wir haben es inzwischen mit Menschen zu tun, die es 20, auch 30 Mal, das ist tatsächlich so und auch nicht selten, versucht haben, über die Grenze zu kommen. Wenn man dann jedes Mal einen Schlepper bezahlen müsste, dann wäre das Geld ja auch dann irgendwann schnell zu Ende.
Das war unser Reporter Serjan Kovedaric vom ARD-Studio Wien. Vielen Dank. Auch der bildende Künstler Andreas Gleich aus Wiesbaden ist viel an den Grenzen Europas unterwegs. In seinen Ausstellungen beschäftigt er sich mit dem Thema Flucht und Migration. Dafür hat er mit vielen Geflüchteten persönlich gesprochen. Im kommenden Frühjahr erscheint ein Buch von ihm, aus dem wir heute schon einen Ausschnitt hören dürfen. Darin schildert er zum Beispiel das Schicksal eines jungen Mannes aus Nigeria. Die beiden haben sich in Sizilien kennengelernt.
Der Mann stand am großen, alten, traditionell bemalten, hölzernen Pferdefuhrwerk rechts neben dem Stand, auf dem Gemüse, hauptsächlich verschiedene Sorten Kohl und Zucchini, hoch aufgetürmt, malerisch drapiert war. Mit seinen langen, herunterhängenden Armen, der riesigen Jeans und dem großen, weißen T-Shirt sah der 2,10 Meter große Hühner aus wie ein großer, dicker, trauriger, schwarzer Kuschelbär. Man konnte sich kaum des Gefühls erwehren, ihn ständig in den Arm nehmen zu wollen. Erst vor 10 Jahren war er allein aus Nigeria geflohen. Unterwegs musste er immer wieder einen Halt einlegen, um als gelernter Kfz-Mechaniker Geld für die weitere Reise zu verdienen. In Libyen verbrachte er mehrere Jahre und lernte dort auch seine Frau kennen, die selbst Flüchtling war und als Übersetzerin für den UNHCR arbeitete. Sie verliebten sich, heirateten und bekamen ihr erstes Kind, eine Tochter. 3 Jahre später kam der Sohn zur Welt. Wegen der sich immer weiter verschlechternden politischen und gesellschaftlichen Lage in Libyen beschloss die Familie, den Sprung über das große Wasser nach Sizilien zu wagen. Auf der Überfahrt waren sie unter Deck untergebracht. Ob das Holzschiff ein Leck im Rumpf hatte oder Wasser bei stürmischer See und hohem Wellengang über die Luken in das Innere des Bootes eindrang, lässt sich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Fest steht, das Boot lief voll Wasser und begann zu sinken. Da aber auch das Deck mit Menschen überfüllt war, waren die Männer und Frauen und Kinder im Rumpf des Bootes wie in einem hölzernen Sarg gefangen und konnten sich nicht nach oben ins Freie retten.
Ein Ausschnitt aus dem Buch Grenzerfahrung, Fluchtziel Europa von Andreas Gleich. Später hören wir mehr daraus. Weggeprügelt und zurückgestoßen, Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. Solche illegalen Pushbacks gibt es nicht nur an der kroatischen EU-Außengrenze. Auch in Griechenland sind sie bereits belegt. Und wenn sie dann auch noch auf dem offenen Meer stattfinden, dann sind sie natürlich noch gefährlicher als auf dem Festland. Dann wird es sofort lebensgefährlich. Verena Schelter beschreibt einen Fall.
Fast ein Jahr ist es nun her. Im vergangenen November hat Jonsi Kimbenga an der Westküste der Türkei mit 17 anderen Menschen ein Boot bestiegen. Von da, wo sie gestartet sind, konnten sie die Lichter der griechischen Insel Lesbos sehen. Europa. Es ist sehr wichtig für mich, nach Europa zu kommen. Es ist wichtig für mich, in einem Rechtsstaat sein zu können, sodass ich studieren kann und in Sicherheit bin. Jonsi stammt ursprünglich aus dem Kongo. Nach dem Tod seines Vaters hätten bewaffnete Männer sein Elternhaus gestürmt und ihn zusammengeschlagen. Über Äthiopien habe er sich bis in die Türkei durchgeschlagen, erzählt er im Juni in einem Skype-Interview. Dies sei bereits der 3. Versuch des damals 16-Jährigen gewesen, nach Griechenland zu gelangen. 2 Stunden fuhren sie durch die Nacht, dann sind sie auf Lesbos angekommen. Sie kontaktierten Tommy Olsen. Der Norweger betreibt die Initiative Aegean Boat Report. Auf Facebook und seiner Homepage dokumentiert er die Situation der Geflüchteten in der Ägäis. Ihm zufolge gehen die griechischen Behörden immer rigoroser gegen Migranten vor und es komme immer häufiger zu illegalen Zurückweisungen, sogenannter Pushbacks. Seit März 2020 beobachten wir einen dramatischen Anstieg von Fällen in dieser Region. Dieser Anstieg passierte zu der Zeit, als Erdogan die Grenzen geöffnet hat. Allein im vergangenen September seien in der Ägäis knapp 2300 Menschen, darunter Frauen und Kinder, zurückgewiesen worden, ohne die Möglichkeit bekommen zu haben, um Asyl zu bitten. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht, aber auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Athen und verschiedene Nichtregierungsorganisationen teilen die Einschätzung, dass die Zahl der Pushbacks stark angestiegen ist. Zudem komme es immer häufiger vor, dass Menschen nicht mehr nur auf dem Meer zurückgewiesen werden, sagt Olsen. Wir sehen aktuell einen sehr hohen Anstieg von Fällen, in denen Menschen tatsächlich auf einer der griechischen Inseln angekommen sind und nach ihrer Ankunft verhaftet, in einen Hafen gebracht und in Rettungsinseln gesetzt werden. Auch Jonsi Kimbenga ist es so ergangen. Nur wenige Stunden, nachdem er und die anderen die griechische Insel Lesbos erreicht hatten, wurden sie von Beamten der griechischen Küstenwache aufgegriffen, erzählte er. Diese hätten sie zum Hafen gebracht und in ein Boot gesetzt. Dann haben sie diese orangenen Rettungsinseln aufgeblasen und uns da reingesetzt. Dann haben sie sich umgedreht und sind weggefahren. Wir waren mitten im Nirgendwo. Ohne Hilfe, ohne Paddel, ohne Motor sind wir im Meer getrieben. Am Horizont war nichts zu sehen. Einige Stunden später wurden sie von der türkischen Küstenwache aufgegriffen. Jonsi's Fall gehört zu den Fällen, die sehr gut mit Fotos, Videos und GPS-Daten dokumentiert sind. Und sogar Einwohner von Lesbos haben ihn und die anderen gesehen und mit ihnen gesprochen. Doch die griechische Regierung weist regelmäßig zurück, dass die Küstenwache Migrantinnen und Migranten illegal zurückweise und damit gegen internationales Recht verstoße. Erst vor einigen Tagen hatte ein Rechercheteam, darunter das ARD-Studio Wien und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Videos veröffentlicht, die aber genau das belegen. Auf Druck der zuständigen EU-Kommissarin Ylva Johansson hat der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis nun angekündigt,
Was die kürzlich veröffentlichten Medienberichte über angebliche Pushbacks angeht, habe ich EU-Kommissarin Johansson gesagt, jeder Vorfall wird von der Justiz und von unserer internen Revision untersucht. EU-Kommissarin Johansson zeigte sich jedoch wenig überzeugt von seinen Aussagen. Sie fordert eine unabhängige Stelle, die die Situation in der Gäs überwacht.
Wäre das die Lösung, kann man den staatlichen Stellen nicht mehr trauen. Gerald Knaus kann das einschätzen. Er ist der Leiter der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Aus seiner Feder stammt auch das EU-Türkei-Abkommen, das die Rücknahme von Geflüchteten geregelt hat. Damit konnte die Lage dort im Jahr 2016 beruhigt werden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Pushbacks gibt es an vielen Orten der europäischen Außengrenze, wissen wir inzwischen. Kann man die irgendwie juristisch rechtfertigen?
Also wir haben ja eine ganze Reihe von Konventionen, die Kinderrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention, die Europäische Grundrechtecharta und jetzt auch noch Urteile des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, die ganz klar machen, dass es keine rechtlichen Argumente für Zurückweisungen ohne Prüfung der individuellen Situation des Einzelnen geben kann. Der Europäische Gerichtshof hat gerade zu Ungarn im Dezember 2020 ein klares Urteil gesprochen, weil die Ungarn systematisch Menschen nach Serbien zurückschicken, ohne zu prüfen, um wen es sich handelt. Und das ist eine Zurückweisung, die illegal ist.
Also sobald jemand das Wort Asyl ausspricht und oder es schriftlich hochhält auf einem Zettel, muss man sich mit ihm beschäftigen. Und das geschieht oft nicht. Was kann man dagegen tun?
Naja, was wir hier erleben, ist zum einen natürlich der Zusammenbruch von Rechtsstaatlichkeit, dass EU-Gesetze systematisch gebrochen werden, aber zum anderen auch ein politisches Versagen. Denn es ist natürlich offensichtlich, hier werden Parlamente und die Öffentlichkeit belogen. Man weiß, was passiert. Ich selbst kenne Fälle von Menschen, die in Kroatien aus Spitälern geholt und im Rollstuhl nach Bosnien gebracht wurden. Wir wissen, dass das regelmäßig passiert, weil es den Regierungen und auch der Europäischen Union bis jetzt nicht gelungen ist, zu zeigen, wie man human Kontrolle an Grenzen ausüben kann. Also die Öffentlichkeit, die sagt, kommen dann Millionen Menschen, wollen eine Antwort darauf, aber eine Antwort, die eben nicht darauf beruht, dass man die Menschenwürde, auf der die Europäische Union beruht, an den Grenzen systematisch verletzt. Und das geht nur, wie im Falle der EU-Türkei-Erklärung, wenn man Partner findet. Die EU-Türkei-Erklärung ist ganz klar explizit, dass Pushbacks verboten sind. Daran muss sich auch die EU halten.
Ein Land hat das Recht und auch die Pflicht, seine Grenzen zu schützen. Das erwartet die EU ja von Kroatien. Also mit welchen legalen Mitteln kann man diese Situation da in den Griff bekommen?
Also ich glaube, wir brauchen drei Dinge. Das erste ist, wir brauchen natürlich das Durchsetzen des Rechts. Die Europäische Union kann Vertragsverletzungsverfahren durchführen. Sie hat es im Falle Ungarns gemacht. Jetzt muss sie aber den zweiten Schritt gehen und auch dafür sorgen, dass dieses Urteil umgesetzt wird. Und das gehört auch an anderen Grenzen gemacht. Das Zweite ist allerdings auch, dass wir relativieren, um welche Zahlen es sich hier handelt. Wir sprechen trotz dieser ständigen Berichte über Druck an den Grenzen immer noch über eine eigentlich beherrschbare Situation. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Diese Zahl von Menschen ließe sich kontrollieren, wenn wir nur in der Lage wären, schnellere Verfahren durchzuführen und natürlich auch Einigungen mit Ländern hätten, die zurückzunehmen, die keinen Schutz in der EU brauchen. Das sind im zentralen Mittelmeer derzeit die große Mehrheit. Nur brauchen wir Partner nicht wie Libyen oder also wo Milizen Menschen foltern und misshandeln. Wir brauchen Partner, wo die Menschenwürde ebenfalls gerechtfertigt und geschützt wird. Und denen muss man etwas anbieten. Und diese diplomatischen Anstrengungen, das zu tun, die sehe ich derzeit nirgends.
Also das Recht auf Asyl heißt gleichzeitig auch Abschiebung.
Das Recht auf Asyl heißt, dass Menschen nicht in die Gefahr zurückgestoßen werden dürfen. Wenn man aber prüft, also wenn man beispielsweise weiß, dass in einem Land, sagen wir Tunesien, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden und auch die schreckliche Abhängigkeit von libyschen Milizen zu beenden, wenn Tunesien bereit wäre, Leute zurückzunehmen, wenn dort Verfahren durch etwa den UNHCR stattfinden würden, wenn Menschen menschenwürdig untergebracht würden, dann würde man die irreguläre Migration reduzieren, ohne gegen die Flüchtlingskonvention zu verstoßen. Nur müsste man dann natürlich Tunesien etwas anbieten und man müsste dann auch legale Wege für Schutzbedürftige eröffnen, etwa durch Resettlement.
Kann es vielleicht sein, dass den kroatischen Behörden das Herauskommen dieser brutalen Bilder heimlich sogar ganz recht ist, nach dem Motto, das hat dann eine abschreckende Wirkung, dann trauen sich weniger auf diese gefährliche Reise?
Absolut, natürlich. Und das ist ja das große Problem, dass hier Empathie, auch die sehr gute Arbeit der Medien, nicht genügen wird. Denn die Medien sind Teil dieser Strategie. Man will, dass Menschen erfahren, wie schlimm es hier ist. Die Abschreckung funktioniert nur, wenn das bekannt wird. Was wir hier brauchen, ist Empathie, das Gefühl, das kann nicht so weitergehen. Aber wir brauchen auch eine Strategie, die mehrheitsfähig ist. Und die besteht nur darin, zu zeigen, man kann Grenzen kontrollieren, man kann irreguläre Migration reduzieren, wenn man sich anstrengt, ohne die Menschenwürde zu verletzen.
Damit sind wir beim Titel Ihres aktuellen Buches. Welche Grenzen brauchen wir? Also wie sehe die im Idealfall Ihrer Meinung nach aus?
Wir müssen legale Wege für Schutzsuchende ausbauen. Wir brauchen, also durch Resettlement, so wie das Kanada oder Schweden derzeit bereits tun, Deutschland macht da viel zu wenig. Wir brauchen gleichzeitig die Fähigkeit, schneller zu entscheiden, wer tatsächlich Schutz braucht, um Leute nicht mit Gewalt zurückzustoßen, ohne Prüfung. Und das Wichtigste, wir brauchen Partnerländer. Länder, denen wir etwas anbieten, Mobilität für ihre Bürger, Unterstützung, wenn sie Flüchtlinge aufgenommen haben, die dafür aber bereit sind, ab Stichtagen Menschen zurückzunehmen. Das hat funktioniert in der Vergangenheit. Es gibt dafür Beispiele. Die Einigung mit der Türkei hat dazu geführt, dass die EU 6 Milliarden für Syrer in der Türkei mobilisiert hat. Und die Zahl der Menschen, die gekommen ist, von 1 Million in 12 Monaten auf 26.000 gefallen. Das ist anstrengend. Man macht sich abhängig, nur ist eine Abhängigkeit, die durch Diplomatie zum beiderseitigen Vorteil und auf der Grundlage von internationalem Recht begründet wird, immer noch besser als die Unabhängigkeit, die eigenen Werte und Gesetze zu brechen.
Könnte man so ein Abkommen, wie Sie es damals für die Türkei entwickelt haben, vielleicht auch auf die kroatische Grenze übertragen?
Ja, hier haben wir eine ganz besonders verstörende Situation, denn die Menschen, die in Kroatien aus Bosnien über die Grenze kommen, die zusammengeschlagen, geprügelt, verletzt, bestohlen werden von diesen Grenzbeamten, die sich nicht ausweisen, die waren alle schon einmal in der Europäischen Union. Wir haben hier also mit einer sehr beschränkten Zahl von Menschen zu tun, die aus Griechenland, wo sie so behandelt werden, dass deutsche Verwaltungsgerichte sagen, sogar Flüchtlinge darf man nicht zurückschicken nach Griechenland, die dort anerkannt wurden, weil ihre Menschenwürde nicht geschützt wird. Die kommen aus Griechenland, verlassen die Europäische Union, um in einen anderen Teil der Europäischen Union zu kommen, wo sie menschenwürdig behandelt werden, eben Deutschland oder Frankreich. Und die Europäische Union verfolgt derzeit die Strategie, diese Menschen irgendwo in den armen Balkanländern festzusetzen, also nicht mehr reinzulassen. Wenn man hier mit Griechenland sprechen würde, wenn man etwa die unbegleiteten Minderjährigen schon in Griechenland betreut und dann auch Länder sagen, anstatt dass wir darauf warten, dass die sich durchschlagen und schwer traumatisiert irgendwann in Deutschland ankommen, finden wir hier eine Lösung mit einer Koalition von Staaten, die unseren Werten entspricht. Und wir geben die Idee auf, diese Menschen zu versuchen, in Serbien, Bosnien oder Albanien irgendwie wie in eine Falle zu locken und dann dort festzusetzen. Das ist ein politisches Problem. Hier geht es auch nicht um viele Menschen, denn wie ja Ihr Beitrag auch erklärt hat, die Zahl der Menschen, die derzeit aus Griechenland, in Griechenland ankommen, aus der Türkei, die ist durch diese Pushbacks drastisch gefallen.
Der Schlüssel für die Probleme an der kroatischen Grenze liegt in Griechenland. Gerhard Knaus von der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Herzlichen Dank. Wir hören noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch Grenzerfahrung, Fluchtziel Europa von Andreas Gleich. Der junge Mann aus Nigeria wollte mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern von Libyen nach Sizilien flüchten. Das Boot lief voll Wasser und sank. Er saß mit seiner Familie unter Deck und war gefangen.
Aufgrund seiner Größe konnte der Mann mit seiner Tochter auf dem Arm bis zu ihrer Rettung in dem noch verbliebenen schmalen Spalt zwischen Wasserspiegel und Decke Luft zum Atmen finden. Seine Frau mit dem jüngeren Sohn sowie seine Schwägerin mit ihrem Mann und deren Kinder ertranken an diesem Tag, zusammen mit dem weitaus größeren Teil der anderen Frauen, Männer und Kinder, die sich unter Deck befanden, unmittelbar neben ihm und seiner Tochter. Ich versuche mir für einen kurzen Augenblick vorzustellen, wie das ist, wenn mehrere hundert Menschen den sicheren Tod vor den Augen im eigenen Kot und Urin dicht gedrängt im dunklen Bauch eines Schiffes Körper an Körper eingeschlossen sind und nicht mehr rauskommen aus diesem Gefängnis, das ihr Sarg sein wird. Ich versuche mir die Panik und die Angst, das stille Beten, die hysterischen Schreie, den Überlebenskampf und das verzweifelte Umsichschlagen der Männer, Frauen und Kinder in den letzten Sekunden ihres Lebens vorzustellen, wenn der Wasserspiegel im Bauch des Schiffes unaufhaltsam und stetig immer weiter ansteigt, bis er alle Träume erbarmungslos unter einer geschlossenen Decke aus grauem, salzigem Meerwasser für immer erstickt und zudeckt. Die italienische Küstenwache brachte das Boot auf, bevor es restlos in den Fluten versank. So konnten die wenigen Überlebenden aus dem Bauch des Schiffes sowie die Menschen, die sich verzweifelt auf dem Oberdeck festgeklammert hatten, in letzter Minute noch gerettet werden.
HR2 Kultur der Tag. Weggeprügelt und zurückgestoßen, Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. Welche Verantwortung trägt nun die Europäische Union an diesen illegalen Praktiken an der Grenze? Frontex ist die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. Der Sitz der Behörde ist in Warschau. Sie sollte eigentlich eine Antwort sein auf die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Und wie sieht diese Antwort nun aus? Ist Frontex an solchen illegalen Pushback-Aktionen beteiligt oder guckt man heimlich weg? Die Kritik zumindest an Frontex häuft sich. Alexander Göbel.
Es ist eine 17 Seiten lange deutliche Rüge, keine ausdrückliche Anklage. So jedenfalls liest sich der Bericht der Prüfgruppe des EU-Parlaments zur Grenzschutzbehörde Frontex. Die Prüfgruppe hat keine eindeutigen Beweise dafür gefunden, dass Frontex an Pushbacks aktiv teilgenommen hätte. Aber es ist deutlich geworden, die Behörde ist Meldungen über tatsächlich stattgefundene oder mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen nicht nachgegangen. Hier hätten wir ein anderes, ein besseres Verhalten erwartet. So fasst die maltesische EU-Abgeordnete Roberta Metsola aus der EVP-Fraktion die Kernaussage zusammen. Für den Abschlussbericht hatte die Prüfgruppe unter anderem Daten und Unterlagen von Frontex ausgewertet, den Exekutivdirektor Fabrice Leggeri angehört, Nichtregierungsorganisationen und auch Grenzschützer der Mitgliedstaaten befragt. Entlastend stellt der Bericht fest, Frontex habe sogenannte Pushbacks von Geflüchteten nicht selbst durchgeführt, was allerdings als Vorwurf auch nie im Raum stand. Vielmehr hatten der Spiegel, Bellingcat, Lighthouse Reports und auch die ARD im vergangenen Jahr dokumentiert, dass Frontex in der Ägäis bei solchen illegalen Handlungen griechischer Grenzschützer zu- bzw. weggeschaut und nicht gehandelt habe. Der Bericht der Prüfgruppe kritisiert, Frontex habe konkrete Vorfälle zwar intern vermerkt, die Dringlichkeit dann aber nachträglich zurückgestuft. Dies ist ein Muster, das wir in vielen Fällen festgestellt haben, sagt die Grünen-Politikerin Tinike Strick. Frontex sieht einen alarmierenden Fall von Menschenrechtsverletzung, bittet die Behörden der Mitgliedstaaten um Aufklärung, hakt nicht nach und dann war's das. Die linke EU-Abgeordnete Cornelia Ernst wirft vor allem den Konservativen und Rechten im EU-Parlament vor, sie hätten den Bericht verwässert. Dabei lägen den Prüferinnen und Prüfern Zeugenaussagen vor, etwa von Organisationen wie Sea-Watch oder Border Violence Monitoring Network. Darin werde deutlich, Frontex wisse nicht nur von Menschenrechtsverletzungen, sondern lasse sie zu und unterstütze sie logistisch.
Frontex ist Komplize einer schmutzigen Politik der Mitgliedstaaten, verletzt internationale Schutzkonventionen und die eigene Frontex-Verordnung.
Unbestreitbar gäbe es bei Frontex Verbesserungsbedarf in der Verwaltung, betont Lena Dupont, innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. Abläufe, Verfahren und Berichterstattung würden auf den Prüfstand gestellt. Der Prüfbericht des EU-Parlaments liefere aber keine Munition für politisch motivierte Anfeindungen gegen eine Behörde, die künftig deutlich mehr Aufgaben an den Außengrenzen der EU übernehmen müsse.
Es gibt keinen Beweis für eine Beteiligung der Agentur an Menschenrechtsverletzungen. Was allerdings deutlich geworden ist, die Agentur arbeitet unter zunehmend schwierigeren Bedingungen, vor allen Dingen geopolitisch. Und hier ist eine deutlich stärkere Guidance auch der Kommission und der Mitgliedstaaten nötig.
Dieser Bericht der Prüfungsgruppe wurde bereits im Juli vorgestellt, noch vor den Enthüllungen über die Situation an der kroatischen Grenze. Deshalb fragen wir jetzt nach bei unserem Kollegen Michael Schneider in Brüssel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht man denn jetzt in Brüssel um mit den Berichten über die brutalen Pushbacks in Kroatien? Nun, da findet man deutliche Worte. Die zuständige Innenkommissarin der EU, Ylva Johansson, die sagt, wenn das stimme, was dort berichtet werde, dann sei das nicht akzeptabel. Sie gibt sich da sehr erschüttert und beteuert auch, so etwas unterstütze Brüssel definitiv nicht. Das sei ein schwerer Imageschaden, der da für die Union entstanden sei. Wobei man sagen muss, Berichte über illegale Pushbacks an der kroatischen Grenze hören wir hier seit Monaten. Alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, für die dürfte das keine große Überraschung gewesen sein. Auch wir haben schon von Geflüchteten in den bosnischen Wäldern gehört, schon vor gut einem Jahr, dass sie von den Kroaten misshandelt und zurückgeschickt werden. Aber was jetzt neu ist, die Kollegen und Kolleginnen haben das zum ersten Mal dokumentiert in Bewegtbildern. Darauf muss Brüssel jetzt also reagieren. Und das tut es auch. Es fordert Untersuchungen. Die kroatische Seite sei in der Bringschuld. Wenn sie die nicht erfülle, da gäbe es Konsequenzen bis hin zur Kürzung von Geldern, die für den kroatischen Grenzschutz gedacht sind.
Immerhin, die Drohung steht im Raum. Warum ist denn Kroatien an der Grenze so brutal? Gibt es da eine Erklärung? Will man sich irgendwem gegenüber beweisen?
Nun, man darf eines nicht vergessen. Kroatien ist zwar EU-Mitglied, es ist aber nicht im Schengen-Raum und da möchte das Land sehr gerne rein. Da geht es natürlich um Prestige und auch um den freien Personen- und Warenverkehr. Und dafür muss Kroatien beweisen, dass es seine Außengrenzen auch wirklich effektiv schützen kann. Sonst ist ein Beitritt kaum denkbar. Das Land liegt mitten auf der berüchtigten Balkanroute, über die ja viele Menschen in der Vergangenheit schon den Weg nach Europa gesucht haben. Also man kann sagen, die Erwartungen an das Land aus Brüssel als Türsteher, die waren groß, die Umsetzung hat man dann den Kroaten selbst überlassen. Dass es die Pushbacks gibt, noch einmal, das wussten auch die EU-Institutionen. Deswegen scheint diese Empörung über die Methoden jetzt ein wenig scheinheilig. Dass es so oder so ähnlich läuft, das konnte man hier schon seit Jahren mindestens ahnen.
Also das heißt, Kroatien ist eigentlich ein konstruktives Mitglied in der Europäischen Union?
Ja, das kann man schon behaupten. Es ist das jüngste EU-Mitglied, erst seit 2013 dabei und eigentlich ja eher unauffällig. Also auf keinen Fall gehört es zum Club dieser auf Distanz gehenden osteuropäischen Länder, die ja auch zum Club der Rechtsstaatsverletzer gehören, wie Ungarn oder Polen. Das ist bei Kroatien bislang nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, im Rahmen der kroatischen Ratspräsidentschaft Anfang vergangenen Jahres hat man sich sogar dafür eingesetzt, die Fragen der Migration voranzubringen und europäische Lösungen zu finden. Also in der Hinsicht hat man sich da bislang eher konstruktiv gezeigt.
Kommen wir zurück zu Frontex, die Agentur für Grenz- und Küstenwache. Also im Sommer gab es diesen kritischen Prüfbericht. Hat sich seitdem irgendwas getan?
Es hat sich sehr, sehr wenig getan. Also von diesem Prüfbericht haben wir im Anschluss nicht mehr viel gehört hier in Brüssel. Die Agentur selbst, Frontex, übt sich da auch in Verschlossenheit, will so wenige Informationen oder Kommentare wie möglich herausgeben. Sie steht immer wieder auf dem Kriegsfuß mit dem EU-Parlament, nicht nur jetzt anlässlich dieses Prüfberichtes. Aber als der dann veröffentlicht wurde, ist eben auch wenig passiert. Die Behörde steht da ein wenig im Verdacht, einfach so weiterzumachen wie bisher, sich da nicht in die Karten schauen zu lassen. Frontex-Chef Leggeri, der sagt auch, ja, er sehe nicht, dass es ein Fehlverhalten seiner Behörde gibt, während das Parlament behauptet, er habe Frontex nicht im Griff. Also da steht Aussage gegen Aussage und an dieser Situation ändert sich derzeit nicht viel.
Aber wir haben ja gerade auch die konservative EU-Politikerin Dupont gehört. Sie fordert eine deutliche Stärkung der Aufsicht von Frontex. Geschieht das nicht?
Nein, man kann ganz klar sagen, im Moment passiert das nicht. Also zumindest nicht in dem Maße, wie das Parlament sich das vielleicht wünschen würde. Und das liegt an der Konstruktion dieser Behörde. Sie ist zwar nicht völlig ohne Aufsicht, aber die Macht des Parlamentes, die ist da sehr begrenzt. Stattdessen ist ein Steuerungsgremium für Frontex zuständig. Das ist nicht demokratisch legitimiert. In dem sitzen Vertreter der Mitgliedstaaten. Und die haben nun mal sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was diese Behörde sein soll, was sie können muss, wo sie eingesetzt werden soll, mit welchen Methoden. Also da herrscht schon Uneinigkeit, dass dann schärfere Kontrollen möglich sind in dieser Situation, scheint eher unwahrscheinlich.
Immerhin gibt es jetzt diese Idee, eine Asylagentur soll die Grundrechte der Flüchtlinge schützen. Wie soll das funktionieren?
Nun, das ist ein Beschluss aus dem Sommer, der übrigens auch unstrittig war unter den Mitgliedstaaten, die alte Asylagentur, die es vorher bereits gab, jetzt so auszurüsten, dass sie aktiv an den Außengrenzen eben auch Verfahren unterstützen kann. 500 zusätzliche Experten sollen dort vor Ort eingesetzt werden können, um Verfahren zu bearbeiten, Mitgliedstaaten zu unterstützen, Übersetzer zu stellen und auch zu überwachen, ob die Verfahren eben ordnungsgemäß sind. Wenn also alles gut läuft, soll diese Agentur dabei helfen, Menschen zu registrieren, die Menschen dann auch weiterzuverteilen auf die Mitgliedsländer. Das ist die Theorie. In der Praxis allerdings ist es noch lange nicht so weit.
Okay, was heißt, wieso in der Praxis nicht so weit? Ist es nur ein Feigenblatt oder ist es nur die Umsetzung, die fehlt?
Im Moment ist es noch die Umsetzung. Es wird noch viel gestritten über bestimmte Punkte, die diese Agentur können soll. Zum Beispiel Schnellprüfverfahren an den Außengrenzen, um eben die Staaten zu entlasten.
Der Haken bei der Sache ist, dabei könnten eben Menschen an den Außengrenzen stranden, die bei diesen Verfahren durchfallen. Das entlastet dann zwar die Länder im Norden und Westen der EU, auch Deutschland, aber die Staaten an den Außengrenzen hätten möglicherweise einen Rückstau von Menschen, die faktisch schon eingereist sind, aber nicht im Asylsystem berücksichtigt werden und dann weiter auch dort interniert sind oder auch von Abschiebungen betroffen sind. Deswegen fordern Grenzländer wie Griechenland oder Italien solidarische Verteilmechanismen, das lehnen andere Länder ab und letztlich können die Staaten dann selbst entscheiden, ob sie diese Agentur überhaupt ins Land lassen und mit einbeziehen. Da muss schon noch viel diskutiert werden, bevor da eine Lösung wirklich für alle funktioniert.
Unser Brüssel-Korrespondent Michael Schneider, vielen Dank. Und jetzt hören wir weiter, wie der geflüchtete Mann aus Nigeria versucht, sein Schicksal zu verarbeiten. Er hatte auf der Flucht nach Sizilien seine Frau und seine Tochter verloren.
Die Toten wurden, wie schon die vielen anderen Toten zuvor, auf dem Friedhof von Catania, Sizilien, in anonymen Gräbern bestattet. Der Mann stellte auf Sizilien für sich und seine Tochter einen Asylantrag, der positiv beschieden wurde. Danach fand er Arbeit in einer christlichen Kooperative, durfte als schwer traumatisierter Mensch zusammen mit seiner Tochter in einer der Unterkünfte direkt in der katholischen Einrichtung wohnen. Da er die Überfahrt für seine Familie bei muslimischen Schleppern in Libyen bezahlt hatte, von Christen aber gerettet worden war, schwor er seinem muslimischen Glauben ab und konvertierte zum Christentum. Doch auch dieser Schritt konnte ihn nicht erlösen und ihn nicht mit dem einen Gott wieder versöhnen. Die Wahrheit ist sehr wahrscheinlich die, dass auch er zusammen mit Gott, seiner Frau und seinem kleinen Sohn an diesem Tag in den Fluten umkam. Und nur wegen seiner Tochter versuchte er, den letzten Funken Leben in ihm, wie die kleine, heftig flackernde Flamme einer Kerze, die sich noch nicht entschieden hat, ob sie weiterbrennen wird oder erlischt, für sie weiter am Leben zu halten. Auch wenn er leise und scheinbar emotionslos sprach, vor mir stand ein Mann, dem die Tränen wie ein nie versiegender Strom die dicken Wangen herunterliefen und der jeden Tag mit der wenigen Kraft, die ihm noch geblieben war, um dieses bisschen Leben, um Gott und um seinen brüchigen Glauben kämpfte. Um nicht zu verzweifeln. Um nicht am Ende an der letzten Aufgabe, die ihm als Vater noch geblieben war, ebenfalls zu scheitern.
Grenzerfahrung, Fluchtziel Europa. Das Buch von Andreas Gleich erscheint im Frühjahr. Mehr dazu und auch über seine Kunst finden Sie auf seiner Internetseite andreas-gleich.com. Weggeprügelt und zurückgestoßen, Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. In Deutschland nun gibt es keine EU-Außengrenze, wir müssen sie nicht abriegeln, aber wir zeigen uns solidarisch, so sagt man es gerne. Solidarisch meint in diesem Fall halt, wir unterstützen die Staaten mit der Außengrenze, nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit Geld, Wärmebildkameras und vielem mehr. Das wird jetzt natürlich heikel, wo wir von den brutalen Methoden an der Grenze hören. Geschieht das etwa auch mit deutschem Geld? Wie also reagiert die Bundesregierung darauf? Der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte dazu am Montag:
Wir haben diese Meldungen und die Bilder mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Es ist wichtig, dass alle im Raum stehenden Vorwürfe von den nationalen Behörden schnell und umfassend aufgeklärt werden.
Schon im vergangenen Dezember hatte die Organisation Border Violence Monitoring Network der EU-Kommission ein Schwarzbuch überreicht. Darin wurden die Erfahrungen von über 12.000 Opfern von Menschenrechtsverletzungen entlang der Balkanroute dokumentiert. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte da schon dieses Vorgehen der kroatischen Behörden als nicht akzeptabel kritisiert. Jetzt, mit den neuen, von Journalisten dokumentierten Misshandlungen, sagt sie:
Ich bin extrem beunruhigt über die Berichte, die gerade veröffentlicht wurden. Aber ich bin froh, dass die kroatische Regierung gemeinsam mit der EU-Kommission nun einen unabhängigen Mechanismus zur Beobachtung eingerichtet hat.
Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei André Hunko interessierte sich dafür, wie sehr die Bundesrepublik in diese illegalen Rückweisungen verwickelt sein könnte. Der deutsche Botschafter in Kroatien hatte kurz vor Weihnachten dem kroatischen Innenminister 10 Kleinbusse, 10 weitere Fahrzeuge, Wärmebildkameras und 835.000 Euro als Geschenk überreicht. Wofür waren diese Autos und andere Ausrüstungsgegenstände gedacht, wollte André Hunko wissen. Die Bundesregierung antwortete, Damit sollte über kriminalpolizeiliche Präventionsarbeit informiert werden. In den jetzt veröffentlichten Filmen, die die Gewalt gegen Flüchtlinge zeigen, sieht man auch solche Transporter, wie sie Deutschland Kroatien geschenkt hatte. Auf die Frage, ob Deutschland ausschließen könne, dass ihr Geschenk für solche illegalen Pushbacks verwendet wurde, bekam das Rechercheteam keine Antwort. André Hunko hatte als Auskunft auf seine Anfrage erhalten, der Schenkungsvertrag beinhalte eine zweckgebundene Nutzung der Ausstattung. Der linken Abgeordnete meint, dass Deutschland nicht nur in Kroatien, sondern auch in Griechenland oder bei der libyschen Küstenwache immer wieder wegschaue, wenn diese Länder Flüchtlinge verbotenerweise einfach zurückschicken.
Ich sehe dahinter eigentlich eine Systematik der Flüchtlingsabwehr, auch der Grenzverschiebung von dem, was praktiziert wird, und eine indirekte Duldung von Seiten der EU und auch der Bundesregierung in Deutschland.
Das sieht der Sprecher des Auswärtigen Amtes anders.
Misshandlungen von Flüchtlingen und Migranten durch Grenzschützer sind nicht akzeptabel. Jede Art von Grenzschutz muss unter allen Umständen humanitären Standards gerecht werden, den geltenden völker- und europarechtlichen Bestimmungen entsprechen und die europäischen Grundwerte achten.
Und deshalb sei man froh, dass die EU-Kommission den schweren Vorwürfen nachgehen wolle. Dabei habe diese die volle Unterstützung der Bundesregierung.
Christoph Keppeler über deutsche Präsente für die kroatische Grenzpolizei. Deutschland schenkt also Autos, Kleinbusse und 800.000 Euro. Haben wir damit eine Mitverantwortung für das, was an der Grenze passiert? Diese Frage geht an Professor Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Natürlich geht die Bundesregierung davon aus, dass sich Kroatien an die Genfer Flüchtlingskonvention und die europäischen Grundwerte hält. Das haben wir gerade gehört. Aber was eben tun, wenn das nicht der Fall ist?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage. Also dieses Thema Asyl an der Grenze, diese sogenannten Pushbacks sind ja kein neues Thema, sondern damit haben wir seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten zu tun. Das heißt, letztlich, wer Geld gibt und Unterstützung leistet, sollte von Beginn an, Stichwort Bundesregierung, auch an Möglichkeiten der Kontrolle beziehungsweise der Sanktionen denken. Das ist offensichtlich hier nicht getan worden. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass Bundesinnenminister Seehofer schon vor Monaten deutlich gemacht hat, dass er eigentlich der kroatischen Seite vertraut und deshalb ja auch offensichtlich diese Lieferung von Material.
Als Migrationsforscher weisen Sie darauf hin, dass es Migration schon immer gegeben hat, logisch. Und Sie sagen, Migration und Flucht kann man nicht in einen Topf werfen. Da gibt es einen Unterschied. Was ist der Unterschied für Sie?
Na, Flucht ist eine spezifische Form von Migration und Flucht ist in der Regel das Ausweichen vor Gewalt. Es gibt entsprechende Rechtsinstrumente, das ist in Ihrer Sendung ja auch schon deutlich gemacht worden, die am Ende Menschen, die vor politischer Verfolgung oder vor Gewalt ausweichen, schützen. So, und das muss überprüft werden. Das muss häufig genug zunächst einmal an der Grenze überprüft werden. Und von daher sind eben diese Aktionen, die wir hier jetzt dokumentiert sehen, sind eben diese ganzen Diskussionen über Grenzsicherung ein sehr heikles Unterfangen, weil es immer ganz explizit darum geht, dass Menschen unterwegs sind, die an einer Grenze auftauchen und Rechte haben, nämlich Rechte auf eine Überprüfung eines Asylbegehrens.
Also Geflüchtete in Not muss man anders steuern als andere Migranten.
Ja.
Nun erleben wir an der kroatischen Grenze Flucht und Migration gibt es natürlich auch in Kroatien, nämlich schon ganz lange von Kroatien nach Deutschland. Viele Facharbeiter kommen zu uns. Also einerseits verlassen viele das Land, dennoch will man keiner aufnehmen.
Ja, genau. Das ist der Punkt, wie Sie richtig sagen. Kroatien ist ein Auswanderungsland, schon lange ein Auswanderungsland. Deutschland ist ein wichtiges, ganz wichtiges Ziel in diesem Zusammenhang. Und diese ganze Diskussion um die Frage der Möglichkeit für Kroatien in den Schengen-Raum zu kommen, Schengen-Staat zu werden, ist eben in höchstem Maße auch mit eben dieser Frage von EU-Binnenwanderung verbunden. Das heißt also, wenn denn tatsächlich Kroatien Schengen-Staat wird, ist es nur Vorteilhaft für Kroatien. Es braucht dann keine großen Grenzkontrollen mehr in Richtung Slowenien. Man kommt leichter in die anderen Staaten. Es gibt auch keine Kontrollen wollen mehr für Touristinnen und Touristen, die nach Kroatien kommen. Es geht also auch um wirtschaftliche Aspekte, um Geld, um Prestigegewinn. Und von daher ist eben Kroatien in höchstem Maße jetzt auch bereit, strenge Grenzkontrollen durchzuführen, um eben immer wieder dokumentieren zu können, ja, wir sind ein Staat, der in jedem Fall alle Schengen-Kriterien einhalten wird.
Wäre es eine gute Idee, Kroatien in diesen Club mit aufzunehmen, nach diesen Vorfällen?
Also die EU-Kommission zumindest sagt, Kroatien hat alle Kriterien in diesem Zusammenhang erfüllt. Das ist im Juli diesen Jahres festgestellt worden, noch einmal festgestellt worden. Die EU-Kommission ist der Auffassung, das hat alles seine Richtigkeit. Tatsächlich könnte diese Aufnahme in den Schengen-Raum, dieser Schengen-Status einen Beitrag dazu leisten, dass eben auch mehr Kontrolle möglich wird. Sie haben ja gerade die EU-Innenkommissarin zitiert, die von einem unabhängigen Mechanismus zur Beobachtung gesprochen hat. Wenn es denn tatsächlich einen solchen unabhängigen Mechanismus zur Beobachtung von Grenzkontrollen, von bestimmten Vorkommnissen gäbe, wäre es sicherlich eine günstige Konstellation. Das wäre zu hoffen. Ob dem so ist, ist eine ganz andere Frage.
Schauen wir nochmal auf diese Grenze. Also Kroatien riegelt die Grenze nach Bosnien-Herzegowina ab. Das gehörte ja beides mal zu Jugoslawien. Das war ja mal ein Staat. Was bedeutet das jetzt für diese beiden Nachbarn?
Das bedeutet eine ganz erhebliche Veränderung der politischen Konstellation, der meinetwegen geopolitischen Konstellation in Südosteuropa. Es wird eine harte, wirklich harte EU-Außengrenze nach Bosnien-Herzegowina geben, nach Serbien geben, wie Sie richtig sagen. Das war vor 30 Jahren noch ein gemeinsamer Staat. Das wird auch dazu führen, dass der Druck für Serbien und Bosnien-Herzegowina sich erhöht, EU-Mitglied zu werden, weil es eben explizit um wirtschaftliche Interessen geht. Und wir wissen, die Südosterweiterung der EU ist ja ein aktuelles Thema. Die Verhandlungen stocken. Man kann nur hoffen, dass es nicht zu weiteren Enttäuschungen kommt in Ländern wie beispielsweise Serbien, die wir ja schon erlebt haben. Denn solche Enttäuschungen, auch das haben wir schon gesehen, kann dann zu weiteren Annäherungen beispielsweise an Russland als weitere politische Option führen. Also es geht hier nicht nur um Migration, es geht ganz explizit um Ökonomie und es geht eben um Außenpolitik.
Also Deutschland hat eine Mitverantwortung. Zurzeit laufen die Ampelsondierungen. Es könnte eine rot-gelb-grüne Regierung geben. Welche Erwartungen würden Sie als Migrationsforscher an eine neue Bundesregierung stellen?
Also ich sehe zunächst einmal, dass bislang im Bundestagswahlkampf das Thema Migration keine große Rolle gespielt hat. Wir wissen, bei den aktuellen Koalitionsvereinbarungen oder Verhandlungen im Moment noch spielt es keine Rolle bislang, kann sich ändern, wird wahrscheinlich auch so sein. Die Positionen, die sind ziemlich unterschiedlich, der drei Parteien, die da im Moment diskutieren. Das wird also doch, ein ziemlich hartes Stück Arbeit sein, die verschiedenen Positionen anzunähern. Und ich vermute fast, dass es doch einen Kompromiss geben wird, der wenig Klarheit in diesem Zusammenhang dann mit sich bringt. Also ich erwarte nicht viel, weil einfach schlichtweg diese drei Partner sich zusammenfinden wollen, so zumindest der Eindruck, und den Eindruck vermeiden möchten, über so ein Thema zu stolpern, weil es immer am Ende auch darum geht, dieses Thema nicht sehr stark in den Vordergrund der öffentlichen Diskussion zu bringen, weil immer die Angst da ist, dass möglicherweise Wähler beziehungsweise Menschen der AfD zuführt.
Professor Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Herzlichen Dank. Weggeprügelt und zurückgestoßen. Pushbacks sind illegal, davor darf man die Augen nicht verschließen. Dies war unser kleiner Beitrag dazu. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen guten Abend.